Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EM Inside, der Podcast, der die deutsche Fußballnationalmannschaft bei dieser Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land begleitet. Und das heißt natürlich, heute müssen wir über das deutsche EM aussprechen. Machen wir natürlich zum einen mit dem Reporter, der die deutsche Mannschaft direkt und die ganze Zeit wirklich bei diesem Turnier begleitet hat. Christian Wob ist uns zugeschaltet. Hi Christian.
Hi Timo.
Und bei mir im Studio hier bei Funke in Essen der Sportchef Sebastian Wessling.
Hallo.
Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio Emscher Lippe und muss sagen, ich habe nach diesem Spiel gestern direkt nach Abpfiff irgendwie so eine innere...
Geweint.
Nee, das nicht, aber ich habe schon so eine innere Leere gespürt. Oh. Ich bin, ja doch, das war kurzzeitig so, man war ja so ein bisschen emotional aufgeladen durchaus. Und da wäre jetzt die Frage an Christian direkt, wie hast du das im Stadion wahrgenommen und vor allen Dingen, wie hast du das bei den Spielern nach dem Spiel dann wahrgenommen?
Ja, das waren schon extreme Momente, also jetzt für uns auch eben, weil man dann doch... nochmal in Stress geraten ist zum Ende dieses Spiels, aber so, wenn man sich die Leute angeschaut hat, da war es dann wirklich mucksmäuschenstill in diesem Stadion plötzlich, also die, weiß ich, 50.000 Leute, die da reinpassen, davon waren geschätzt 40.000 für Deutschland, die wirklich richtig Alarm gemacht haben in der Verlängerung zum Ende der Spielzeit und dann war halt plötzlich alles so, ja, alles wie alles weg auf einmal, also es war, als ob in diesem Stadion der Stecker gezogen wurde und wenn man sah dann, wie die Spieler über diesen Platz gelaufen sind. Irgendwie einige konnten den Trainer nicht zurückhalten. Alle fanden es irgendwie schwierig, Worte zu finden. Dann auch in der Mixzone. Irgendwann wird dann wahrscheinlich überwiegen, dass das Turnier dann doch ganz ordentlich war, zumindest bis dahin. Aber das war gestern halt einfach nur bitter, wie das zu verarbeiten war für die.
Ja, wenn vor allen Dingen, wenn du dann wirklich kurz vor Schluss in der Verlängerung dieses 1-2 kassierst und man hat sich irgendwie auch nochmal so ein bisschen 18 Jahre jünger gefühlt. Das war so der Fabian Grosso-Effekt, oder?
Oh, ja klar, war so. Also das sehr, sehr vergleichbar. Auch damals im Halbfinale 2006 gegen Italien hat sich ja alles schon auf Elfmeterschießen eingestellt gehabt. Das war auch so eine der... war ein bisschen mehr Zeit sogar noch hinten raus, weil die Italiener dann ja sogar noch Zeit hatten,
ein zweites Tor zu machen. Ja.
Aber war schon sehr ähnlich. Ja, also das auch diesmal 119. Minute war es, wenn ich es richtig sehe. Also
ja.
Das ist natürlich ein Schock dann für eine Mannschaft. Trifft einen tief, weil man weiß, man hat jetzt eigentlich nicht wahnsinnig viel Zeit auszugleichen. Sie hätten es ja sogar fast geschafft. Es gab ja nochmal eine sehr gute Chance durch Niklas Füllkrug.
Ja.
Aber klar, das ist ein bisschen hat man sich daran erinnert gefühlt, beziehungsweise bei mir war es so, bei Christian vermutlich ähnlich. Erstmal habe ich geflucht. Man ist sich ja immer so ein bisschen selbst der Nächste in den Momenten und weiß, scheiße, 119. Minute, das Spiel dauert 120 Minuten. Jetzt muss der Text aber ganz, ganz schnell in diese Richtung gedreht werden, damit er dann auch pünktlich da ist. Also erstmal habe ich darüber geflucht und daran gedacht. Und als ich dann irgendwann nach Schlusspfiff dann Zeit hatte, mal kurz durchzuatmen, dann kommt natürlich sowas hoch und dann erinnert man sich so ein bisschen und denkt, ja, bitter, schon wieder... im eigenen Land beim Turnier so eine späte Enttäuschung, wie ja auch bei der EM zuvor im eigenen Land gab es das ja auch durchaus, da so einen ganz späten K.O. Also es scheint sich jetzt irgendwie seit 74 der Titel geholt wurde im eigenen Land,
so durchzuziehen.
Seitdem ist das irgendwie nicht mehr ganz so mit viel Glück verbunden.
Ich kann mir allerdings vorstellen, wenn das 2-1 für Deutschland gefallen wäre, wäre der Ärger über den erstmal vergebens geschriebenen Text shit egal gewesen, denke ich mal. Da wäre man nicht ganz so enttäuscht gewesen.
Ja, ehrlicherweise bin ich in dem, also ich,
also es ist jetzt, wirklich
ich kann
so, dass
nur,
du
das, ich kann da nur ja. für mich sprechen. Ich bin da schon immer sehr in meiner Aufgabe in dem Moment und fluche dann wirklich erstmal darüber, scheiße, jetzt muss ich nochmal, Also ich meine, man hat ja keinen Text fertig geschrieben in dem Sinne, weil man kann ja mit einem Unentschieden nach 120 Minuten auch nichts anfangen. Man muss ja dann trotzdem, aber irgendwie, dann hat man so einen Moment, da muss man natürlich sehr, sehr schnell, weil man weiß, okay, jetzt sind es auf einmal nur noch ein paar Minuten. Und ehrlicherweise, im ersten Moment überwiegt das immer bei mir. Also ich bin sowieso jetzt keiner, der auf der Pressetribüne oder jetzt in dem Fall, weil ich ja in der Redaktion, der irgendwie dann laut mitjubeln würde oder so. Das bin ich dann irgendwie auch nicht. In dem Moment bin ich Berichterstatter, aber... ich fluche dann schon, egal welches Tor fällt, ich fluche dann erst einmal. Vielleicht ist bei Christian ja ein bisschen anders. Vielleicht ist er ja patriotischer.
Ja, absolut. Nein, Quatsch. Also es war vor allem, das Problem waren übrigens die Kollegen, die links neben mir saßen, die eben nicht die die nicht diese ganz sachliche Ebene gefahren haben aus Spanien, die dann nach dem Tor durch Merino aufgesprungen sind, auf den Tisch getrommelt haben, was nochmal es schwer hat, diesen Text innerhalb von einer Minute umzuschreiben. Aber ja, es ist schon so, dass man dann irgendwie so denkt, egal in welchem Spiel, egal in welchem Szenario, wenn es dann zum Beispiel irgendwie 2-0 steht, hoffentlich bleibt es dabei, weil man dann halt weniger Ärger hinten raus hat. Und das war halt gestern Abend genau, das war ja sogar schon, also ich hatte, in dem Fall habe ich den Spielbericht gemacht und der war ja dann schon auch zur regulären Spielzeit fertig mit später Schock, Toni Kroos, Karriereende und ja, der ähnelte sich dann doch wieder nach der Verlängerung tatsächlich.
Also das war so ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Ich kenne das auch als Fußballkommentator, da ärgert man sich dann auch immer, wenn ein Tor in der Werbung fällt. Dann ist es auch vollkommen egal, für wen du kommentierst, wenn das Tor in der Werbung fällt, ist halt immer doof. Aber lass uns jetzt nochmal aufs Spiel zurückgucken. Wenn man vor dem Spiel gesagt hätte, du fliegst gegen Spanien raus, die ja wirklich zum absoluten Top-Favoriten hochstilisiert wurden, weil sie natürlich auch in den ersten Spielen sehr, sehr überzeugt haben. So, wenn du vor diesem Spiel gesagt hättest, du verlierst 2-1, da hätte wahrscheinlich jeder gesagt, ja, okay. Aber das Schlimme war ja irgendwie, dass es so ein, ja, zum Ende ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel war, dass er auch wirklich in eine ganz andere Richtung hätte kippen können. Also in welchen Situationen, da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich finde, das macht es besonders bitter.
Also ich würde da widersprechen wollen.
Gerne.
Wir können gerne nochmal eine alte Podcast-Aufzeichnung rauskramen, weil ich jetzt nicht gesagt hätte, boah, 1-2 gegen Spanien verlieren ist aber eine super Sache. Und das hat auch aus dieser Mannschaft keiner gesagt. Also die waren schon sehr selbstbewusst vorher und das habe ich denen auch abgenommen. Das war schon auch ehrliches Selbstbewusstsein zu sagen, natürlich wollen wir die Spanier schlagen. Also
weil mit welchem Anspruch? Es ging aber darum, also man schnappt durchaus so eine Stimmung innerhalb von Deutschland auf. Und haben alle gesagt, ja mein Gott, Spanien, wie sollen wir die schlagen? Da war ja, ich einer der wenigen, jetzt so in meinem Umfeld, die gesagt haben, natürlich kann Deutschland Spanien schlagen.
Ja, das war irgendwie seltsam fatalistisch, das stimmt natürlich. Ja, ich weiß auch nicht genau, woher das kam. Also was ich vorher auch gesagt hätte, war, okay, dass wenn du da jetzt rausfliegst, ist es nicht schlimm. Ne? Also das war, vorher hattest du Gegner, da hast du immer gesagt, die musst du als deutsche Nationalmannschaft schlagen. Ne? Du musst gegen Dänemark weiterkommen. Gegen Spanien hast du kein Du-musst-weiterkommen-Spiel mehr gehabt, sondern da hättest du, egal wie es vorher war, sagen können, machst einen Haken runter, Turnier war okay. Die Haltung kann ich nachvollziehen, aber dieses komplett fatalistische konnte ich nicht ganz verstehen. Und ich meine, das hat das Spiel ja auch zumindest hinten raus dann gezeigt, dass es dazu ja jetzt auch nicht den Riesenanlass gab, sondern dass da schon zwei Mannschaften aufgetreten sind, die schon jetzt nicht meilenweit voneinander entfernt waren. Also wir reden ja vermutlich gleich nochmal genauer über das Spiel, aber so diesen kompletten Defätismus vorher, den habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, weil dazu gab es meiner Meinung nach keinen Anlass.
Guck mal, sind wir ja sogar eigentlich auf einer Linie. Haben wir das nur vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt? Also ich dann in dem Fall.
Natürlich du.
Natürlich ich, wer auch sonst. Ja. Christian, was mir aber aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob Sebastian da direkt schon wieder reingrätschen wird, aber dass die deutsche Mannschaft schon ein bisschen gebraucht hat, um überhaupt reinzukommen. Also am Anfang hat man schon eine Nervosität gemerkt.
Ja, ich fand es auch überraschend hölzern da am Anfang. Also so viele, es war jetzt nicht, dass man riesige Fehler begann, aber so ganz viele Kleinigkeiten, ein unpräziser Pass auch von Toni Kroos und dass die Flügelspieler dann irgendwie den falschen Laufweg machen und gleichzeitig musste man sehr früh körperlich werden gegen die Spanier, was prinzipiell auch okay ist, um sie zu stoppen. Aber man hatte so relativ früh das Gefühl, dass es, geht jetzt heute nur über diese Härte. Und was ich sogar sehr ärgerlich fand, gerade am Anfang, weil du hast gesehen, wenn die Deutschen mal es geschafft haben, den Ball zu erobern und hinter die spanische Kette zu kommen, da wurde es in den ersten 15, 20 Minuten, obwohl die Deutschen da nicht so gut waren, wurde es jedes Mal gefährlich. Also man hätte eigentlich schon viel früher Selbstakzente in diesem Spiel setzen können. Und ich glaube, das ist sowas, gerade in der Anfangsphase, was man sich dann am Ende auch vorwerfen lassen muss.
Ich glaube, man hat schon so ein bisschen, da hat man schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber schon so ein bisschen Respekt vor der Aufgabe, glaube ich, gemerkt.
Ja.
Also das fand ich schade, weil die Mannschaft ja bis dahin eigentlich immer sehr, sehr, sehr überzeugt, sehr mutig, einfach sehr erfrischend aufgespielt hat. Und ich finde, in dem Spiel hast du den schon angemerkt, da haben sie aber Respekt vor der Aufgabe. Vielleicht ist ihnen nicht so gut gelungen, was Julian Nagelsmann gefordert hatte, die alte Festplatte zu löschen mit den Turnierenttäuschungen. Vielleicht war das noch irgendwie im Hinterkopf. Weil das war tatsächlich ungewöhnlich, wie viele einfache Fehler die im Aufbau gemacht haben. Ja, auch Toni Kroos, der eigentlich total saubere Pässe spielt, auch andere. Die haben es überhaupt nicht geschafft, einen Musiala mal in Szene zu setzen zum Beispiel. Das hat ja ewig gedauert, finde ich, bis der mal irgendwie gefährliche Szenen hatte. Und das war so ein bisschen Ich will jetzt nicht sagen überraschend, weil dass die Spanier sehr gut pressen können, das weiß man auch, aber die deutsche Mannschaft hat eigentlich auch schon die Mittel, sich daraus zu befreien. Und ich meine, wenn du nach 6 Minuten zwei Szenen hast, wo du denkst, boah, da hätte Toni Kroos aber gelb sehen müssen, dann, weil er wirklich zweimal sehr rustikal gefoult hat, dann weißt du aber auch, dass da nicht ganz alles ganz nach Plan läuft, weil dafür ist ja Toni Kroos eigentlich nicht vorgesehen, dass er da die wilden Zweikämpfe führt. Aber immerhin, die Aufgabe hat er angenommen.
Die hat er angenommen, ja.
Hat er auch umgesetzt. Ich war natürlich extrem bitter für die Spanier, dass er dann direkt
Pedri
so unglücklich tritt, dass der nicht mehr weiterspielen kann. Das wünscht man ja keinem. Aber ich finde, allein daran hast du schon gemerkt, wie Toni Kroos da zulangen musste, dass das so gar nicht nach Plan lief.
Und dazu kam auch noch in der Anfangsphase, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, also das geht natürlich alles so ineinander über, dass die Offensivspieler auch nicht allzu lang den Ball haben wollten. Also ich fand, den wollte man sehr, sehr schnell quitt werden wieder.
Ja, also sie hatten auf jeden Fall, also ich finde, sie haben sich selber einfach nicht in gute Situationen auch gebracht. Also vielleicht ist das auch Teil davon. Also das hängt ja, wie du sagst, alles mit allem zusammen. Ja. Also die Offensivspieler haben sich selber nicht in wahnsinnig gute Positionen gebracht. Sie wurden dann aber meistens auch extrem schlampig angespielt. Das war ja, also selbst die Pässe, die ankamen, waren ja oft nicht gut. Die hatten ganz oft zu wenig Schärfe, fand ich, oder die waren einfach auf dem falschen Fuß. Die waren so, dass der Offensivspieler erstmal Mühe hat, den zu kontrollieren. Dann hat er sofort 3 Spanier um sich drum herum. Also das war schon, da hat es einfach insgesamt nicht gepasst. Auch so ein Fußballer wie Ilkay Gündoğan, auch so einer, der hat so ganz oft so Pässe, wo ich gedacht habe, warum, also der kann ja, ist ja eigentlich super darin, die Pässe in genau der richtigen Schärfe, genau in den richtigen Fuß zu spielen.
Ja.
Und da, dann hat er die Bälle so angestupst, dann hoppeln die irgendwie zum Mitspieler und der muss erstmal irgendwie den Ball entgegensprinten, um ihn überhaupt zu kriegen, anstatt dass er ihn sauber in den Fuß bekommt und sofort weiterverarbeiten kann. Also da hat ganz viel irgendwie anfangs, ja, überhaupt nicht funktioniert. Und das war, also die Offensivspieler, die waren so ein bisschen dann logischerweise auch die Leidtragenden dessen, dass es hinten nicht so gut funktioniert hat. Die mussten dann in Positionen sich auch anbieten, wo sie sich vielleicht gar nicht so wohlfühlen. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Aber ich meine, vielleicht ist der Eindruck im Stadion auch nochmal
ein anderer.
Oder vielleicht bestärkt er mich ja auch mal, der Christian.
Nee, das sehe ich schon ähnlich. Aber was man ihnen dann, trotz dieser Hibbeligkeit, so hat es Julian Nagelsmann genannt, eben, dass dieser Ball immer, diese Bälle relativ schnell weg waren. Es gab ja auch irgendwie keine Phase, wo man so mal so für eine dauerhafte Entlastung gesorgt hatte. Ich weiß, also, oder man weiß ja, dass sie davor darauf eingestellt waren. Also von wegen, ich glaube, Ilkay Gündoğan hat das vorher gesagt, dass man auch ertragen muss, dass die Spanier mal sich 2 Minuten den Ball hin und her schieben und man einfach nicht drankommt und trotzdem die Ruhe bewahren muss. Ich finde auch, dass sie das tatsächlich ganz solide gemacht haben. Die Spanier hatten Schüsse zu Beginn, aber jetzt sich nicht in diese absolut gefährlichen Räume gespielt. Also es war schon okay, aber andererseits konntest du halt von der deutschen Seite jetzt relativ wenig erkennen. Also man hat es nicht geschafft, mal sich vorne festzusetzen, für so eine dauerhafte Entlastung zu sorgen. Ja, irgendwie auch, ich glaube, es hat 25 Minuten gedauert, bis mal so ein erster vernünftiger Angriff zustande kam, wo Gündoğan auf Kimmich rausspielt, der dann flankt auf Havertz. Das war so der erste ordentliche Angriff. Und das ist dann halt, wenn du selber so selbstbewusst auftreten willst, finde ich dann letztlich auch zu wenig.
Liegt es vielleicht auch daran, dass die deutsche Mannschaft so schwer reingekommen ist oder am Anfang so hibbelig war, dass Julian Nagelsmann ja auch an der Startelf ein bisschen geschraubt hat? Also er war ja, Christian, das wirst du bestätigen können, während der gesamten Europameisterschaft immer sehr, sehr offen, wenn er seine Personalentscheidungen begründet hat. Hat er sich da gestern vielleicht so ein bisschen verzockt zu Beginn? Weil ich meine, die Wechsel dann zur zweiten Halbzeit legen das ja zumindest nahe.
Ja, also ich finde schon, dass sich da darüber diskutieren lässt. Ich fand also es gab ja mehrere Positionsveränderungen. Also ich glaube, das prägnanteste war dann Can für Andrich. Ich finde, dass an Can das Spiel schon ziemlich vorbeigelaufen ist und dass man dann halt in der Halbzeit schon zweimal wechseln muss, weil Sané hat zwar ein bisschen was mit nach hinten gemacht, aber ich fand ihn nach vorne auch, hat er nicht das gezeigt, was er eigentlich kann und ist auch selten in diese Räume gekommen. Das war dann schon zur Pause 2 Wechsel verschenken muss sozusagen in so einem Spiel und 2 taktische Maßnahmen durchführen muss. Ist, glaube ich, etwas, wo man dann drüber streiten kann, ob das dann so sinnvoll war, diese Veränderung vorgenommen zu haben. Ich fand nämlich auch, dass Andrich dann, als er reinkam, das eigentlich auch ganz ordentlich gemacht hat, auch viel für Ruhe gesorgt hat, saubere Pässe gespielt hat. Deswegen habe ich jetzt ehrlicherweise dann nicht nachvollziehen können, warum diese Wechsel vorgenommen worden sind. Gerade halt in diesem Spiel, wo du Natürlich war jetzt Andrich nicht derjenige, der am Ende in der Elf des Turniers stehen wird, aber ich finde trotzdem, dass du da zumindest mit Großzusammenhalt eine gewisse Stabilität hattest, wo ich nicht den Sinn sehe, sie vor so einem Viertelfinale zu verändern.
Ja, da würde ich auch total mitgehen. Das war die eine Maßnahme, die ich auch schon vor dem Spiel nicht verstanden habe. Also bei Sané habe ich den Gedanken nachvollziehen können. Also hat er ja auch, wie du sagst, er erklärt das ja immer sehr offen und hat er auch sehr nachvollziehbar ja gesagt. Also die Spanier, die gehen natürlich vorne drauf, aber wenn du erstmal diese Kette überspielt hast, dann hast du Räume und dann hat natürlich Sané ein Tempo, das wenig andere haben. Also von daher habe ich die Idee durchaus verstanden. Aber dass man jetzt bei Emre Can gesagt hat, ja, wir brauchen das Tempo, der ist unbestrittenermaßen schnell. Also es gab ja auch Leute, die gesagt haben, der ist doch gar nicht so schnell. Also die irren sich. Der ist wirklich, der gehört zu den schnelleren Spielern in der Bundesliga. Ja. Also auf jeden Fall mit einem Topspeed von über 35. Also das ist er, aber dafür gab es mir zu wenig Situationen, wo du das brauchst. Klar, die Spanier haben so ein paar Konter gefahren, aber es kam für mich in dem Spiel eher darauf an, auf sauberes Positionsspiel, auf einen sauberen Spielaufbau. Und das sind halt auch nicht die ganz großen Stärken des Emre Can, das muss man so offen sagen. Also der ist gegen den Ball ein ganz guter Zerstörer, mit dem Ball, also dann, das hat man ja in mehreren Szenen gesehen. Ich finde, der macht das Spiel langsam, ne? Also er gibt den Ball nicht mit einem Kontakt weiter in der Regel, sondern er stoppt ihn, dann nimmt er ihn mit dem Fuß nochmal mit und erst mit dem dritten spielt er ihn dann frühestens.
Stimmt.
Das beobachtet man in Dortmund auch schon immer mal wieder, da reg ich mich dann auch schon immer mal wieder tierisch drüber auf. Und deswegen habe ich das nicht ganz verstanden, weil ja, er ist ohne Ball schnell, aber mit Ball verzögert er das Tempo. Und das hat ein Andrich wirklich gelernt in den letzten Monaten und Jahren unter Xabi Alonso, dass den Ball unfassbar schnell weiterzugeben. Das sind dann auch nicht jetzt der spielt jetzt keinen 45-Meter-Pass in irgendeine Gasse rein, aber der wird halt mit dem Rücken, also kommt halt den Abwehrspielern entgegen, wird angespielt, lässt ihn sofort prallen nach außen oder so und dann geht es schnell weiter, weil dann hat der Innenverteidiger die Chance, sofort weiterzuspielen. Emre Can nimmt den Ball an, guckt links, guckt rechts, geht nach links, geht nach rechts, dribbelt noch ein bisschen und dann spielt er irgendwann den Pass und dann haben sich natürlich die Gegner sofort wieder formiert. Ja. Und das, also da muss ich wirklich sagen, das war der erste Wechsel, also das erste Mal, dass es eine personelle Maßnahme gab, die ich wirklich überhaupt nicht verstanden habe. Ja. Sané habe ich zumindest nachvollziehen können. Dass David Raum drauf bleibt, habe ich auch nachvollziehen können. Dass, auch wenn er kein gutes Spiel gemacht hat, muss man auch sagen. Und dass Jonathan Tah wieder reinkam, habe ich auch komplett verstanden und nachvollziehen können. Und an dem hat es ja auch wirklich nicht gelegen. Der hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber ja, diese eine, also da ist es mal nicht aufgegangen, aber auch das gehört natürlich zum Turnier auch mal dazu, dass nicht immer alle Maßnahmen sitzen. Ist natürlich ärgerlich, dass du dann, wie Christian sagt, so halbzeit zwei Wechsel machen musst. Und hinten raus hättest du ja vielleicht den einen oder anderen Wechsel ganz gerne noch gehabt.
Gerne noch gehabt, ja klar. Dann musstest du hast ja dann so die letzten 10 Minuten schon mit einer Aufstellung gespielt, wo du wusstest, okay, das kann in der Verlängerung so nicht bleiben. Deswegen kam ja auch dann Anton noch zur Verlängerung rein.
Die Spanier aber interessanterweise auch.
Ne? Die Spanier auch, natürlich.
Angriff abgeräumt. Ja, ja. Die spielten dann ohne Sturm, die Deutschen ohne Abwehr. Das war schon sehr interessant, wie sich das ausgehen würde dann in der Verlängerung.
Dann lass uns auf das gucken, was gut gelaufen ist. Also durch diese Wechsel hat ja auch wirklich dann in der zweiten Halbzeit das deutsche Spiel gewonnen sozusagen. Klar, erstmal durch das 0-1, wo Andrich dann auch ein bisschen weit weg steht im Zentrum. Leider bei Dani Olmo, der ja wirklich im Rückraum da sehr, sehr frei zum Schuss kommt. Und dass ein Dani Olmo den dann macht, jetzt auch nicht so überraschend. Der hat natürlich schon sehr, sehr große Qualität. Aber ich fand Florian Wirtz zum Beispiel sehr, sehr belebend.
Christian. Ja, definitiv. Ich fand es auch tatsächlich Thomas Müller, wo er reinkam, also jetzt nicht nur dann, hat er jetzt dann zwar nicht die großen Szenen, die Chancen, aber ich finde, dass du, wenn du ihn dann halt bringst, geht da schon nochmal so eine Wucht in diese Mannschaft rein, einfach von seiner Führungspersönlichkeit. Er nimmt das Stadion, das fand ich gerne gestern sehr treffend. Füllkrug hatte mehrere Chancen und war wieder dieser gewünschte Joker. Also man hätte fast wieder diesen Schweiz-Effekt forciert. Ja, aber Wirtz, ich glaube, den muss man herausreden, nicht nur, weil er am Ende das Tor gemacht hat, aber wenn er ins Dribbling gegangen ist, es wurde halt immer gefährlich und hat so diese geschwächte spanische Abwehr, also geschwächt körperlich, weil eben ein intensives Spiel in den Knochen war, schon das ein oder andere Mal durcheinander gewirbelt. Also ich glaube, auch mit seinen Qualitäten hätte man auch von Beginn an starten können, aber die Argumentation mit Sanés Tempo, die Sebastian ja auch gerade schon vorgetragen hat, Die stimmt natürlich auch. Und man darf bei Sané nicht vergessen, dass er nach hinten auch mitgearbeitet hat. Gut. Aber trotzdem glaube ich, dass so, dass Wirtz, der jetzt nicht nach dem Schottland-Spiel natürlich einen Durchhänger hatte, dass der schon gestern jemand gewesen wäre, mit dem man hätte auch ja noch mehr anfangen können. Also ich fand ihn sehr gut, als er reinkam.
Ja. Ja, für mich war das seine beste Turnierleistung. Klar, der hat gegen Schottland ein gutes Spiel gemacht, aber jetzt nochmal gegen einen Gegner auf einem ganz anderen Niveau so reinzukommen und das Spiel so an sich zu reißen tatsächlich und ist in dem Alter, finde ich, auch echt keine Selbstverständlichkeit. Das gilt für Musiala natürlich genauso. Also man kann natürlich immer in einzelnen Szenen kritisieren, man kann kritisieren, wenn die durchhängen oder so, aber ich finde das total, also wirklich richtig stark, dass die sich nie verstecken. Ne? Die wollen immer den Ball haben, die sind immer da, die sind immer anspielbereit. Es gibt ja durchaus Spieler, die in solchen Spielen dann so ein bisschen abtauchen und die man dann über weite Phasen nicht sieht. Das kann man denen nie vorwerfen. Und gestern ist halt Flo Wirtz mit Ball halt ziemlich viel auch gelungen. Er macht das Tor, das macht er überragend gut, wie den anderen. Der macht er in der Verlängerung noch fast noch ein zweites Tor, der auch technisch echt nicht leicht war, so er quasi dem Ball entgegengeht und ihn dann so ums eigene Standbein fast rumzieht ins lange Eck. Also das ist schon technisch höchst anspruchsvoll, macht er extrem gut, leider knapp vorbei. Also das war gut. Ich fand, ja, Müller auch belebenden Effekt. Was man leider halt gesehen hat bei Müller war dann das
Tempo
der,
ist nicht genau, mehr da.
Genau, da kommt der Faktor Tempo. Ne? Der hatte so ein paar Szenen, wo man denkt, boah, jetzt kann er aber richtig geil ins Laufduell mit der spanischen Abwehr gehen, wenn dort ein Sané gestanden hätte oder noch ein Havertz oder auch ein Musiala, ich glaube, die wären weg gewesen.
Ja,
ne?
Also, das stimmt.
Und Müller wurde dann halt leider abgeholt oder sogar schon abgelaufen, bevor er überhaupt am Ball war. Also das hast du in so zwei, drei Szenen gesehen, dass eben dann der berühmte Zahn der Zeit nicht ganz spurlos an ihm vorbeigeht.
Ja.
Er war eh nie der Schnellste, aber da fehlt es halt schon so ein bisschen so. Aber natürlich hat er Qualitäten, wie der ein Spiel versteht. Das ist halt wirklich außergewöhnlich. Das war ja schon immer seine große Stärke. Das hast du auch gesehen in dem Spiel, er kann dem Spiel immer noch unheimlich viel geben, aber du hast halt trotzdem auch gesehen, warum er nicht von Beginn an spielt, ne? Weil da ist leider dann, Tempo wird ja, das erzählen wir seit 10 Jahren, dass Tempo immer wichtiger wird und es stimmt seit 10 Jahren und jedes Jahr wird es noch wichtiger und noch wichtiger gefühlt, also bei dem Turnier jetzt auch wieder gesehen und da ist er halt nicht mehr so ganz der Pfeil. Von daher, ja, ein bisschen schade, dass ihm das so ein bisschen abgeht, weil sonst hätte der dem deutschen Spiel noch viel, viel mehr geben können. Aber es war trotzdem Hut ab, ein starker Auftritt, nachdem er kaum Minuten gehabt hatte. Und das ist ja auch, muss man auch sagen, wenn man ihn, also der war ja über Jahre hinweg einer der herausragenden Spieler in dieser Mannschaft, immer unfassbar wichtig. Es gab ja von Van Gaal diesen berühmten Satz, Müller spielt immer, den haben auch die meisten Bundestrainer eigentlich umgesetzt.
Ja.
Und jetzt war er bei diesem Turnier, hat eigentlich keine Rolle gespielt, muss man ehrlicherweise sagen. Ein Mann mit seinem Status hat das aber.
Die Rolle hat er so angenommen.
Zumindest nach außen absolut klaglos angenommen, hat wirklich unfassbar viel getan, wenn man den auch außen erlebt hat immer bei den Spielen. Also ich war ja jetzt erstmals nicht im Stadion, davor immer, kann man auch mal überlegen, ob da Zusammenhang besteht. Ne? Aber da hast du immer gesehen, wie der die Mannschaft halt coacht, wie der antreibt, wie der auch in den Pausen dann sich mal einen Spieler herholt und sagt, pass mal auf, dies und das habe ich gesehen und du musst so und so. Und das war schon beeindruckend zu sehen. Ne? Also der hat diese Rolle wirklich unfassbar gut angenommen und gelebt. Und als er dann jetzt reinkam, war halt auch von Sekunde 1 an da. Und es gibt durchaus Spieler, die dann, wenn sie 4 Spiele lang im Prinzip ignoriert wurden und dann reinkommen, dann irgendwie ihren beleidigten Stiefel runterspielen, auch wenn man es natürlich nie will. Es ist Europameisterschaft und so, die das aber nicht so leicht machen. Und das hat er, finde ich, einfach, das hat er herausragend gut umgesetzt.
Christian, ist ja noch ein bisschen näher dran gewesen. Also wie hast du das immer so erlebt?
Ja, ich kann mich da anschließen. Es war vor allem auch schon von seinem allerersten Auftritt, also öffentlichen Auftritt, der war in Weimar in dem Trainingslager Ende Mai und da hat er dann halt schon diese ganze Pressekonferenz damals, die war so ja sehr, sehr ehrlich und authentisch, weil er halt eben genau diese Rolle beschrieben hat, was er machen will, aber dass er dann in einigen Szenen auch noch der Mannschaft helfen kann. Und das hat er halt, er wollte ja natürlich nicht als dieser gute Laune-Onkel abgestempelt werden, aber also nicht nur als das, also nicht darauf reduziert werden. Ich glaube, das war ihm wichtig. Aber diese Qualitäten, die er dann eingebracht hat, eben genau für diese Teamchemie und dieser Connector mit den Rappern und Jodlern, das war halt super treffend. Und ich glaube auch, dass das dieser Mannschaft sehr, sehr viel, sehr, sehr viel gegeben hat. Und es muss ja jetzt eigentlich das Ziel sein, den irgendwie, also das Ziel wird Bayern München haben, das Ziel wird der DFB irgendwie haben, den in irgendeiner Form zu behalten, sei es als also nicht als Co-Trainer, als Teammanager oder sowas. Also du musst ja diese Figur, die diesen deutschen Fußball seit inzwischen 14 Jahren geprägt hat, musst du halt irgendwie halten. Und man sieht es ja auch, wenn man ins Stadion geht, da hast du natürlich die Trikots mit Musiala und Wirtz, Aber da sind halt auch immer noch richtig, richtig viele Thomas Müller-Trikots dabei, obwohl der eben sportlich keine Rolle mehr spielt, weil er halt einfach schon jetzt eine deutsche Fußballlegende ist und irgendwie musst du halt versuchen, den weiterhin beschäftigen zu können.
Christian Wob nimmt mal eben elegant Thomas Müllers Rücktritt aus der Nationalmannschaft vorweg, wenn ich
das so richtig sage. Ja, aber er hat ja schon gestern gesagt, dass es sein, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es sein letztes Länderspiel sein wird und ehrlicherweise musst du ja jetzt auch einen Umbruch machen und
jetzt nimm das nicht vorweg, das kommt noch. Ja. Wir wollen erstmal noch beim Spiel gestern bleiben.
Aber ich glaube, um mich da ganz kurz anzuschließen, ich bin überzeugt davon sogar, dass wir Thomas Müller als Trainer wiedersehen werden, ja. Und zwar relativ hoch. Der hat das Spiel so dermaßen durchdrungen, das ist so ein kommunikativer Typ, also würde mich sehr wundern, wenn wir den, und ich bin tatsächlich überzeugt, dass es als Trainer sein wird, weil ich glaube, der muss nah am Rasen sein, der muss irgendwie mit den Spielern interagieren. Ich persönlich sehe den eher nicht in so einer Manager-Sportdirektor sonst was Rolle, obwohl er das, glaube ich, auch könnte, aber für mich, also allein wenn ich das sehe, in diesen Unterbrechungen, Trinkpausen, wie der dann zu jedem hingeht und sagt dies und das und ständig irgendwelche Ideen und Input bringt, also ich glaube nicht, der könnte als Sportdirektor auf der Bank sitzen und die Fresse halten, während das Spiel läuft.
Sondern, wahrscheinlich nicht.
Sondern, also da, ja. Ich bin überzeugt, wir sehen ihn wieder als Trainer auf sehr hohem Niveau und ich glaube auch, dass sowohl Bayern wie auch DFB alles dran setzen werden, ja, den irgendwie in ihren Stab zu holen.
Zum gestrigen Spiel nochmal zurückgekommen, bevor wir natürlich das auch noch gleich so ein bisschen besprechen werden, also Thomas Müller und weitere Spieler, die ja höchstwahrscheinlich dann vielleicht gestern ihr letztes Länderspiel gemacht haben. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Mannschaft dann gut reingekommen ist, sich gute Szenen erarbeitet hat. Am Ende ist dann aber doch wieder so ein bisschen das Thema Chancenwucher da gewesen, weil die Chancen waren ja da.
Ja. Also, ja, Chancenwucher ist, glaube ich, in dem Spiel
vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber
nicht so viele hochkarätige Chancen wie in anderen Spielen, aber es waren genügend auf jeden Fall da, um ein Tor zu machen. Klar, das ist natürlich ein Manko der Mannschaft. Das ist auch ein Manko, was sich ja ein bisschen durch das Turnier gezogen hat und auch davor schon und selbst ja bei den Turnieren vorher schon. Also auch wenn wir zurückdenken an Katar zum Beispiel, da war ja auch die Chancenverwertung ein Thema. Das zieht sich einfach durch. Das ist definitiv so. Da musst du vielleicht einfach noch kälter sein, um dann bei so einem Turnier zu bestehen. Aber auch das kann man ja wieder von zwei Seiten sehen. Es war ja erstmal sehr positiv, dass sie diese Chancen hatten. Und ich fand das durchaus, also wie gesagt, der Anfang war nicht gut. Da war ich tatsächlich auch so ein bisschen enttäuscht von dem, was die Mannschaft angeboten hat. Aber auf der anderen Seite fand ich es dann schon durchaus beeindruckend, wie sie in dieses Spiel halt zurückgekommen ist, wie sie sich zurück reingekämpft hat, wie sie sich auch zurück reingespielt hat. Ne? Also und auch wie sie nach dem Rückstand, also wirklich sofort, echt komplett offensiv spielt. Und da sah es ganz anders aus. Konnte man sich ein bisschen fragen, wäre das nicht vorher auch ein, zwei Mal mehr möglich gewesen. Aber klar gehst du dann auch immer sofort Risiko, logischerweise, wenn du dich offensiver aufstellst. Aber das, also wie sie mit dem Rückstand umgegangen ist und sofort wirklich nach vorne gespielt hat und so, das fand ich aller Ehren wert. Natürlich musst du drüber reden, dass vorne mehr Dinger rein müssen. Das war ja auch bei Kai Havertz, der hat ja am Ende kein Tor aus dem Spiel gemacht bei diesem Turnier. Hatte das, wieder so das, ein, zwei Gelegenheiten, die er sich wirklich gut erarbeitet
genau hat. Genau, das ist Szene. Schlimme. Ne? Die ersten Bewegungen, die ersten Kontakte, denkst du immer, Wahnsinn, super durchgesetzt. Ja. Und dann, wenn es zum entscheidenden Punkt kommt, da klappt es
nicht. Ja, genau, Christian hat den Kopfball schon angesprochen, den er eigentlich sogar ganz ordentlich macht, aber halt nicht gut genug. Dann fand ich, die eine Szene war natürlich überragend, wo es den langen Ball von Rüdiger gibt und wo er sich so viel besser orientiert als sein Gegenspieler. Ich glaube, es war Lenormand, aber ich weiß es nicht. Und den dann irgendwie aus der Luft pflückt, den direkt um ihn herum, dann aber leider auf seinem rechten Fuß hat, der nicht sein stärkerer ist.
Und das Schlimme ist, da hätte er sogar noch die Zeit gehabt, fast sich den auf den linken zu legen.
Ja, genau, aber das ist ja in dem Moment, das weißt du, davon gehst du ja nicht aus, wenn du
einen langen Ball an der
Strafraumgrenze runternimmst, dass du erst noch mal Zeit hast, zu fragen, so, mit welchem Fuß soll ich denn jetzt? Bisschen schade, aber ist natürlich überragend, wie er sich diese Dinger erarbeitet. Ne? Das ist
richtig.
An Kai Havertz scheinen sich ja die Geister das ganze Turnier über hinweg schon. Aber der erarbeitet sich eben Dinge, die sich viele andere nicht erarbeiten. Der muss sie dann halt auch ein bisschen öfter machen. Dann ist er Weltklasse. Ne? Ja. Also so, ich finde, er hat schon für mich ein starkes Turnier gespielt. Ich finde zum Beispiel gegen Dänemark war er viel, 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 viel besser, als viele es gemacht haben. Da hat er ein überragendes Stürmerspiel gemacht. Gegen Spanien immer noch ein gutes, halt mit der Einschränkung, er muss die Dinger machen. Aber auch hinterher, als er auf der 10 hinter Füllkrug war, das war ja auch immer noch ein sehr ordentlicher Auftritt. Aber ich weiß schon gar nicht mehr, was die Frage war, aber ich habe
jetzt auch geantwortet. es war die Chancenverwertung. Da bist du natürlich dann bei Kai Havertz gelandet, der ja auch diese Lupferchance hatte, Christian. Genau. Ne? Also wo er sich den Ball da auch gut erarbeitet. Und das war so ein typischer Effekt wie damals bei Lars Ricken, dieses Lupfen, jetzt! Und dann macht das und dann eben, leider nicht ins Tor.
Ja, das war ja auch eine von diesen späten Chancen da. Also es war natürlich technisch fantastisch, den und das auch zu sehen, da zu lupfen. Aber jetzt nochmal zurück, also das große Ganze bei Kai Havertz, weil Sebastian es gerade schon angesprochen hat, in dem Dänemark-Spiel, wenn der bei dem einen Konter, wenn er den nicht neben das Tor lupft, sondern ins Tor rein lupft, schreiben wir alle, dass das sein bestes Länderspiel war und wie viel der Mannschaft gibt und sowas. Also ich finde auch, dass man da halt sehr, ja, wenn man das differenzierter betrachtet, dann hat Havertz dieser Mannschaft schon viel gegeben. Wenngleich natürlich immer dieser Drang da ist, halt irgendwie so ein zu fordern, und ich sehe halt auch Argumente, warum Füllkrug hätte spielen sollen, aber insgesamt glaube ich halt, dass auch so ein Füllkrug in dem Spanien-Spiel allein, eben weil du halt wenig Räume bekommst, also weil du erstmal relativ wenig Räume bekommst und weil da irgendwie jeder Pass sitzen muss, dass du mit dem eben nicht weiter gekommen wärst, auch in diesem Spiel. So, was wolltest du nochmal zu Havertz wissen, zur Chance am Ende, ne?
Ja, zum Beispiel.
Ja, war fantastisch, und er hat halt auch, du siehst halt auch dann, dass Musiala und Gündogan, dass die halt auch nochmal auf einer anderen Ebene spielen können, wenn sie wissen, dass du jemanden da vorne drin hast, der die Bälle verarbeitet, der die richtigen Laufwege hat, der mit einem Kontakt ablegen kann. Also es war schon, war auch gestern wieder ein gutes Spiel von ihm.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn das in der 10. Minute passiert, macht er den, ne? Das darf man halt auch immer nicht vergessen, wenn du dann schon, ich weiß gar nicht, wann war das, 80. Minute oder sogar noch später, wenn du so ein Spiel in den Beinen hast, geht es auch nicht mehr so ganz leicht vom Fuß. Mhm. Aber ja, also technisch höchst anspruchsvoll gemacht, ehrlicherweise. Sehr gut gemacht, war auch, finde ich, die richtige Lösung. Man hat ja so eine Einstellung gesehen hinterher, dass rechts irgendjemand relativ frei war. Aber das kannst du auf dem Feld einfach nicht sehen in dem Moment, ne? Also von daher eigentlich alles richtig gemacht, nur leider so einen halben Meter bis Meter zu hoch angesetzt. Ja, das ist so ein bisschen die Kai Havertz-Geschichte, die sich durchs Turnier zieht. Eigentlich alles richtig gemacht, eigentlich alles überragend gemacht, aber
am Ende dann doch nicht.
Am Ende halt zwei Elfmeter-Tore. Das ist natürlich für einen Mittelstürmer keine überragende Bilanz. Aber ich würde ihm trotzdem gute Note für dieses Turnier ausstellen wollen, weil ich finde, der hat der Mannschaft unfassbar viel gegeben durch die Art und Weise, wie er spielt.
Und eigentlich alles gut gemacht, eigentlich alles richtig gemacht, passt auch natürlich zu Antonio Rüdiger.
Ach, ja. Ne?
Also Christian, ich glaube, du hast geschrieben, bis zur 119. Minute eine königliche Leistung, und dann ist er eben zu weit weg vom Merino, ne?
Ja, genau. Er hatte sowieso dann, ich meine, er war ja schon viel früh auch gelb vorbelastet, aber muss er näher dran sein, muss er besser verteidigen. Nichtsdestotrotz hat er auch ein gutes Turnier gespielt, klar.
Hat er ja auch sofort selber gemerkt. Ja. Ne? Also das hast du richtig gesehen, wie er da Hände vor das Gesicht schlägt, auf den Boden sinkt, dass ihm ganz klar war, das war mein Riesenbock, das war mein Mann, den muss ich haben. Und das hat man ja auch selten so klar in der Zuordnung, dass das absolut sein Mann war, weil alle anderen mit anderen beschäftigt waren. Also ja, nicht sein bester Moment, leider in einem sehr entscheidenden Moment, ja. Aber auch bei ihm gilt, was ich bei Havertz gesagt habe, auch dem würde ich eine sehr gute Note für das Turnier geben wollen. Weil er einfach auch mit seiner Art auch der Mannschaft unfassbar viel gegeben hat, fand ich, mit der Emotionalität, mit diesem, wie er dieses Abwehr-Spirit vorgelebt hat. Das tut dieser Mannschaft aus Feinfüßen ja auch gut. Und er hat wirklich gute Spiele gemacht, war in der Zweikampfführung meistens gut. Seine Spieleröffnung wird auch unterschätzt, finde ich. Diese langen Bälle, die er immer vor allem auf Havertz geschlagen hat, die waren auch schon erste Sahne. Also auch da starkes Turnier, leider dann in dem Moment überhaupt nicht gut ausgesehen. Das muss er besser verteidigen, das weiß er selbst. Also ja, braucht man darüber, glaube ich, gar nicht sagen. Also ärgerlicher Fehler.
Jetzt haben wir natürlich über den ganz großen Aufreger noch nicht gesprochen. Also darüber, wo am meisten diskutiert wurde. Ich habe das jetzt bewusst erstmal nach hinten geschoben, weil ich finde, dieses Spiel hat ansonsten schon so viel geboten. Also auch einfach fußballerisch. Aber natürlich müssen wir über diese Schiedsrichterentscheidung sprechen. Der mögliche Handelfmeter, Cucurella, der den linken Arm auf jeden Fall abgespreizt hat, meines Erachtens, vom Körper. Dann natürlich aus kurzer Distanz von Musiala angeschossen wird. Mhm. Generell, ich finde, wie oft Hand gepfiffen wird, immer viel zu viel. Weil ich sage, was sollen die Leute machen? Die können sich nicht den Arm abpacken. Ich finde, das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist für den Fußball. Trotzdem, wenn man es vergleicht, was wird gepfiffen und was wird nicht, und das hat Julian Nagelsmann ja auch gesagt, also dieser Handelfmeter gegen Dänemark war doch weniger Handelfer als die Szene gestern,
da
oder?
Da würde ich widersprechen.
Da würdest du widersprechen wollen.
Weil die Armhaltung ist halt eine ganz andere. Klar, der berührt den Ball nur leicht mit der Hand, aber der hat den Arm halt hier.
Aber hat Kukurea hat ihn da ja, auch abgespreizt. Ja,
als er ihn trifft, hat er ihn ziemlich hier. Doch.
Da hat ihn noch relativ weit.
Er hat ihn erst hier, dann zieht er ihn runter und hat ihn am Ende hier.
Also den rechten Arm hat er dran, aber ich finde, der linke ist noch sehr weit abgespreizt.
Also wir reden ja immer über das Thema, also ich sag vorweg, und dann sage ich, wie ich zu der Konklusion
komme. Gerne.
Vorweg sage ich aber, das ist für mich so ein klassisches Ding, wo der Schiedsrichter einfach Spielraum hat. Wo es für mich gibt's in der Szene kein 100% richtig oder falsch. Ich kann Argumente finden, das zu pfeifen. Ich kann aber auch Argumente finden, es nicht zu pfeifen. Und beides ist richtig. Und bei beiden finde ich es dann auch vollkommen okay, dass der Videoassistent sagt, ja, okay, ich kann dem Schiri jetzt auch keine anderen Bilder liefern, als er gesehen hat. Und wenn er sagt, das reicht ihm nicht, warum soll ich ihn nochmal rausschicken? Und die Argumente, den nicht zu pfeifen, die ich sehe, ist halt, ich finde, er hat den Arm relativ nah am Körper. Und ich finde, wir reden immer über dieses Kriterium natürliche Körperhaltung. Und wenn du halt als Verteidiger läufst, dann hast du die Arme nicht
hier. Natürlich, aber wie oft hast du solche Situationen, wo ich auch sage, das
vollkommen
ist,
richtig.
Und was wenn sagen, du hochspringst.
Und was sagen wir dann meistens? Was sagen alle Profifußballer meistens? Die sagen aber meistens, dass jemand, der selber gespielt hat, wird das nie im Leben pfeifen. Weil das
richtig, ist aber es wird ja dann gepfiffen.
Ja, und das ist ein Problem. Natürlich ist diese Regel schwierig, aber ich finde, es ist im Rahmen des Regelwerks, ihn nicht zu geben. Das ist halt, weil die Handregel ist immer so ein bisschen, vielleicht hat Christian ja gleich eine ganz andere Meinung, aber es ist halt immer so ein bisschen, also Hand ist halt extrem subjektiv an vielen Stellen. Du hast bestimmte Abwägungskriterien, die du anführen musst und du kannst in dem Moment, finde ich, argumentieren, der Arm ist relativ nah am Körper, er zieht ihn ja sogar noch, du siehst ja schon eine aktive Bewegung, dass er versucht, ihn wegzuziehen, ist zumindest meine Interpretation, macht er nicht rechtzeitig. Von daher finde ich es von den Regeln gedeckt, ihn nicht zu geben. Ich hätte es aber, das ist das Ärgerliche daran, auch genügend Argumentation in den Regeln gefunden, ihn zu geben. Es gab aber vor dem Turnier von der UEFA, gibt es ja immer so Handreichungen. Was ist ein Elfmeter, was nicht? Dann malen die so lustige Grafiken. Wo muss der Arm sein, damit es auf jeden Fall ein Elfmeter ist, wo nicht? Und es gab etwas, das fand ich durchaus vergleichbar. Und da hat die UEFA dann gesagt, ja, eher kein Elfmeter. Aber es hat mich auch ein bisschen überrascht, dass er nicht gepfiffen wurde, weil die UEFA normalerweise, und das weiß man besonders als BVB-Fan oder BVB-Reporter, relativ streng ist beim Thema Handspiel und relativ viel pfeift, wenn die Hand auch nur etwas vom Körper weg ist. Deswegen kann ich jeden verstehen, der sich darüber ärgert. Ich kann aber auch verstehen zu sagen, man gibt ihn nicht. Und ich finde, also wenn wir jetzt vom Geist des Fußballs reden, dann finde ich gut, dass das kein Elfmeter ist, weil sonst erwarten wir wirklich, sonst können die Verteidiger wirklich nur noch so rumlaufen. Und für mich war der sehr nah am Körper. Und das Argument, er hat den einen schneller weggezogen als den anderen, finde ich ehrlicherweise auch schwierig. Wenn du halt die Körperhaltung siehst, in der er ist, dann ist klar, dass er die Arme unterschiedlich bewegt. Die sind halt nun mal irgendwie Ausgleichsinstrument. Von daher, ich finde nicht, man redet von einer klaren Fehlentscheidung. Ich finde, man redet von, also das, was Michael Ballack gesagt hat, im Nachgang zum Beispiel, klarster Elfmeter, den er je gesehen hat.
Das spielt natürlich sehr, sehr viel Emotionen damit.
Ne? Vor allem ist ja immer ein Argument, und dann bin ich auch fertig. Ein Argument ist ja immer, oder was ganz oft angebracht wird, ja, der geht doch aber sonst aufs Tor. Ja, aber das steht halt in den Regeln nun wirklich nicht drin. Das ist halt für die Regel komplett Schnuppe oder was hat ja auch Julian Nagelsmann später auch so gesagt, aber das ist halt für die Regel komplett Schnuppe, ob der aufs Tor oder auf den Oberrang geht, sondern das Kriterium ist halt, also letztlich geht es ums Thema Absicht, ja, nein. Und für Absicht gibt es dann verschiedene Handreichungen an die Schiedsrichter. Und wo der Ball hingeflogen wäre, spielt höchstens noch eine Rolle bei der Frage, gebe ich ihm eine gelbe Karte dafür, ja oder nein. Aber für die Entscheidung Handspiel, ja oder nein, spielt der Ort, wo der Ball am Ende landen wird, halt überhaupt gar keine Rolle.
Punkt. Also jetzt bin ich gespannt. Klar, Christian gleich, jetzt muss ich aber auch noch einmal ganz kurz was sagen dazu. Ich finde halt, ja, dieser Ermessensspielraum ist dann da. Das hieß es ja auch mal, Grauzone, keine krasse Fehlentscheidung, 50-50 Entscheidung. Aber der Schiedsrichter zeigt ja an, in seiner Bewertung, dass die Arme komplett angelegt werden. Das siehst du in seiner Körpersprache. So, das hat er offenbar auf dem Spielfeld so wahrgenommen, dass die Arme angelegt waren. Und das waren sie de facto nicht. Dann, finde ich, kannst du da an der Stelle sagen, dann guckst du dir zumindest an, wenn du die Wahrnehmung genommen hast, die Hände waren komplett angelegt und das war der linke Arm bei Weitem nicht, dann, finde ich, hätte man es sich angucken müssen. Gut, und jetzt Christian.
Jetzt muss ich auch noch mal ganz kurz. Nee, also weil da wissen wir halt nicht, wie die Kommunikation war. Das muss man fairerweise sagen. Also man hat ja hinterher gesehen, der Schiedsrichter stand sehr, sehr gut. Der stand ungefähr in der Bahn, wie der Ball auch fliegt. Und dann wird es ja Funkverkehr gegeben haben. Und dann wird der VAR gesehen haben, was hast du wahrgenommen? Dann wird er irgendwas gesagt haben. Ich hab gesehen, klar, der Ball fliegt an den Arm. Für mich war der Arm aber relativ nah dran. Und dann wird er vermutlich gesagt haben, okay, jetzt habe ich kein klares Bild, das er widerspricht. Weil relativ nah dran war er meiner Wahrnehmung nach schon. Und dann das hat Patrick Ittrich bei Magenta gestern gesagt, was willst du dem Schiedsrichter dann anbieten? Nur eine bessere Perspektive kannst du ihm nicht bieten. Ein Bild, was ihn so richtig widerlegt, kannst du ihm auch nicht bieten. Also warum sollst du ihn dann rausschicken? Also klar kann das psychologisch sinnvoll sein, zu sagen, jetzt beruhige ich mal alle und geht raus. Aber wenn er dann rausgeht und ihn trotzdem nicht pfeift, dann brennt es ja erst recht. Ja,
gut, aber jetzt haben wir natürlich diverse Schiedsrichter gehabt. Also Bibiana Steinhaus hatte eine andere Meinung, Patrick Ittrich und Manuel Gräfe. Also die sind ja auch auf unterschiedliche Meinungen gekommen.
Manuel Gräfe ist irgendwie immer dagegen.
So, Christian, jetzt du endlich.
Ich glaube, ich habe dazu drei oder vier Ergänzungen. Bin mir aber noch nicht genau sicher, wie viele ich am Ende kommen werde. Also erstmal
mitgeschrieben.
Grundsätzlich ist natürlich die Sache mit diesem Interpretationsspielraum, mit dem Handlungsspielraum und dieser starken Grauzone bei dieser Handspielregel einfach wahnsinnig unbefriedigend. Und natürlich gibt es da so ein Ungerechtigkeitsempfinden, weil es mal gepfiffen wird und mal nicht. Also irgendwie ist man da in der Sackgasse, wie man mit dieser Regel umgehen soll. Also ich sehe beide Argumente, die Sebastian ja gerade, oder Argumente für beide Seiten, die Sebastian ja gerade sehr ausführlich geschildert hat. Was halt in Sachen Kommunikation halt noch anders, also ich glaube erstmal, dass wir in so einer Sackgasse sind, wo wir gerade nicht mehr rauskommen, ohne diese Regel entweder komplett neu zu schreiben oder halt den Interpretationsspielraum extremst verkleinern oder einfach alles pfeifen, wenn der Ball im Strafraum an die Hand fliegt. Aber das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. In Sachen Kommunikation glaube ich, das ist halt, dass sich der Schiedsrichter gestern nicht nachher gestellt hat, war glaube ich auch schon mal anders, dass man zumindest mal seine Einschätzung dazu hört, dass dieser Funkverkehr von der UEFA und auch das angebotene Videomaterial nicht veröffentlicht wurde, finde ich auch, also ich weiß nicht gar nicht, wie es in anderen Fällen ist, aber ich glaube, es würde helfen, um Verständnis zu schaffen bei der ganzen Geschichte. Das waren jetzt glaube ich zwei Punkte. Punkt 3 finde ich es jetzt erstmal gut, dass wir, dass ein Schiedsrichter etwas sieht auf dem Feld, dazu eine klare Position hat und sich traut, was zu pfeifen, weil wir waren ja auch schon mal in so einem Punkt, wo eigentlich völlig egal war, was der Schiedsrichter getan hat auf dem Feld. Irgendwann hat sich ein Videoassistent eingeschaltet und dann wurde quasi das Spiel aus dem Kölner Keller gepfiffen. Auch nichts in der Sache. So, deswegen finde ich es erstmal gut, dass eine Entscheidung auf dem Platz getroffen wurde, wo der Schiedsrichter auch hintersteht und wo er auch Argumente für hatte und die dann durchgegangen ist. So, das war Punkt 3. Und Punkt 4 ist natürlich das Problem, die Dramaturgie von diesem Spiel, dass es halt ein EM-Viertelfinale entscheidet. Wenn das jetzt die 10. Spielminute am 12. Bundesligaspieltag zwischen Augsburg und Mainz gewesen wäre, hätten wir schon in der 13. Minute nicht mehr darüber gesprochen. So ist es natürlich ein Politikum geworden. Das ist halt dann für so ein Spiel, des Turniers aufeinander getroffen sind, letztendlich unwürdig. So, und das ist dann für alle Beteiligten, für die Spieler, für den Trainer, auch vielleicht sogar für das Schiedsrichterwesen eine unbefriedigende und nervige Gesamtkonstellation ist, sehe ich auch so.
Aber wir müssen uns ja mal nochmal vergegenwärtigen, warum gibt es den VAR? Und der klare Auftrag ist nicht, zu noch besseren Entscheidungen zu kommen, sondern der klare Auftrag ist es, krasse Fehlentscheidungen zu vermeiden. Und ich finde, in dem Moment, wo man sagt, es gibt Argumente, den nicht zu pfeifen, und die, da bleibe ich dabei, die gibt es, dann hat der VAR halt auch nicht einzugreifen. Also das ist dann, wenn er dann sich meldet und sagt, ich habe aber Zweifel und guck's dir nochmal an, vielleicht kann man zu einer anderen Entscheidung kommen, das finde ich reicht halt nicht als Eingriffsschwelle. Das ist halt auch bei der UEFA, die hat auch eine sehr hohe Eingriffsschwelle. Deswegen, ja, ist das für die deutsche Mannschaft maximal ärgerlich. Ich kann jeden verstehen, der sich drüber ärgert, jeden deutschen Fan, jeden deutschen Spieler, jeden deutschen Bundestrainer, Entschuldigung. Aber ich kann trotzdem auch verstehen, warum dieser Elfmeter nicht gegeben wurde, so bitter es halt ist.
Aber ich glaube,
genau. Wenn der gepfiffen worden wäre, hätte ich nicht gesagt, ist eine Fehlentscheidung. Hätte ich auch gesagt, ja, den kannst du geben. Es gibt Argumente dafür. Und das ist das Problem an dieser Regel. Ich weiß aber halt auch nicht, wie man es besser lösen kann, ne? Weil, klar, am Ende, das Einzige, wie du sauber lösen kannst, ist zu sagen, Hand ist immer Hand. Ja. Aber überleg mal, wo wir uns dann hingeben.
Ja, ne?
Dann wird ja jeder Techniker, der irgendwie außen lostribbelt, wird immer gucken, wo ist die Hand vom Verteidiger, kann ich dran schießen.
Ja.
Da wollen wir ja auch nicht hin. Von daher, es muss so ein bisschen Ermessensspielraum muss halt leider beim Schiedsrichter bleiben. Wird es ja immer geben. Gibt es auch beim Thema Foulspiel. Dann gibt es natürlich immer Leute, die es anders sehen. Und du hast es ja auch schon gesagt, es gab unterschiedliche Schiedsrichter-Experten, die es unterschiedlich gesehen haben. Ja. Die einen haben gesagt, klarer Elfmeter. Die anderen haben gesagt, ja, ich glaube, Ittrich und Steinhaus haben es so ein bisschen so ähnlich gesagt wie ich. Die gesagt haben, ja, hätte man auch geben können. Mhm. Aber das und das und das sind die Gründe, warum er nicht gegeben hat. Und es ist zumindest nicht vollkommen falsch. klar, irgendwie unbefriedigend in einer Welt, wo man immer gerne ein klares Ja-Nein hätte, aber so ist halt der Fußball. Man hat, außer bei Toren abseits, halt nicht immer ein klares Ja-Nein.
Und vielleicht wäre das ja sogar noch gewesen, wenn das überprüft worden wäre, ob Füllkrug vielleicht bei dem langen Ball auch wieder mit Zehnagel im Abseits gestanden hätte.
Ich glaube, wenn das gewesen wäre, hätte UEFA das entsprechende
Bild. Ja, das kann natürlich sein.
Ja, das war natürlich hauchzart. Ja. Aber ja, also natürlich am Ende irgendwie ärgerlich, aber ist es dann... Ich wollte jetzt sagen, ist nicht der Grund, warum man ausscheidet. Vermutlich hätte Kai Havertz das 2-1 gemacht. Als sehr sicherer Elfmeterschütze, dann weiß man auch nicht. Aber du hast trotzdem genug eigene Themen, über die du als deutsche Nationalmannschaft reden kannst. Und ich finde es nicht
deswegen gut. Haben wir das ja auch hinten angestellt.
Fand ich auch gut und richtig so. Es ist natürlich ein Aufreger, man muss drüber diskutieren. Aber ich finde, es gibt halt genug eigene Themen, über die man diskutieren kann. Die deutsche Mannschaft hatte genügend Gelegenheiten, auch ohne Elfmeter ein Tor zu machen. Hat es nicht gemacht. Und sie hat halt in der 119. nicht gut verteidigt. Das geht ja schon vor Rüdiger los, dass Waldemar Anton den Ball relativ unmotiviert da ins Auskloppt und dann dieser Einwurf kommt und wenig später liegt der Ball halt hinten drin, dass da außen nicht gut drauf, also ist ja auch eine Fehlerkaskade, wenn man so will. Und darauf sollte man gucken und aber halt auch nicht alles negativ sehen, da kommst du ja bestimmt auch noch auf den Ausblick, deswegen greife ich den jetzt nicht vorweg, so ist aber es.
Ich meine, können wir direkt drauf eingehen, was machen wir jetzt draus? Also natürlich Enttäuschung ist da, andererseits guckst du jetzt zum ersten Mal seit 2016 überhaupt mal wieder im Viertelfinale gewesen. Also das war ja ein erfolgreiches Turnier aus deutscher Sicht.
Ich glaube, da fände ich spannend von Christian zu hören, wieso die Stimmung da in den Katakomben war, ob die Spieler das auch schon so sehen konnten oder ob die...
Gestern Abend wahrscheinlich noch nicht, oder?
Nee, Toni Kroos hat es ja zumindest angedeutet, wenn wir uns jetzt mal dann in Ruhe hinsetzen in den nächsten Tagen, dann werden wir zum Schluss kommen, dass es ja doch ganz gut war. Ich finde, was man irgendwie festhalten kann, ist jetzt mal unabhängig von diesem sportlichen Erfolg, da sehe ich jetzt ehrlicherweise, wenn du, also klar, du kommst von ganz relativ weit unten und kommst dann immer in ein Viertelfinale, das ist erstmal, das ist okay und du scheidest gegen die vielleicht beste Mannschaft in diesem Turnier aus, auch in Ordnung, auch wenn du natürlich hättest gewinnen können, aber eben, ich glaube, der größte Fortschritt ist halt, dass du eine klare Idee erkennst bei dieser Mannschaft, dass du irgendwie Leidenschaft erkennst, dass du das Gefühl hast, dass viele Leute hinter dieser Mannschaft stehen, dass sie geschafft hat, diese ganzen sportlichen, also nicht sportlichen Nebenfelder irgendwie abschütteln zu können und dass du irgendwie, obwohl ich das jetzt, wo man auf den zweiten Blick vielleicht mal schauen muss, ob das überhaupt, das werden wir ja gleich sicherlich machen, wie viel Zukunft diese Mannschaft hat, dass das auf dem anderen Blatt steht, selbst wenn du jetzt ein paar Spieler austauscht. Das ist halt, glaube ich, so diese Erkenntnis des Turniers, dass sie eben. Das hat Niklas Füllkrug ja auch gesagt, dass es irgendwie wie geil es war, dass die Fans diese Mannschaft getragen haben und diese Bindung, die es endlich mal wieder gab nach vielen Jahren, das ist, glaube ich, so was von diesem Turnier hängen bleiben wird.
Ja, und ich finde, man muss ja ich bleibe jetzt nochmal relativ nah beim Spiel, du musst ja auch sehen, gegen wen du im Viertelfinale ausgeschieden bist und wie das Ganze passiert ist. Ne? Also du hast gegen Spanien gespielt und nach all den Eindrücken bislang ist das die beste Mannschaft, die dieses Turnier hat. Du hast schlecht angefangen, warst dann aber mit denen, finde ich, auf Augenhöhe. Du warst in der Schlussphase der regulären Spielzeit und in der Verlängerung meines Erachtens sogar die bessere Mannschaft. Hast zumindest klarer nach vorne gespielt und bist dann unglücklich ausgeschieden. Ne? Das kann passieren. Und wenn du direkt danach das andere Viertelfinale geguckt hast, Frankreich gegen Portugal, lecko funny, war das langweilig und schlecht über viele Phasen. Ne? Und hast davor, dann verstehe ich so das Gerede so ein bisschen zu sagen, dieses Viertelfinale war fast ein vorweggenommenes Finale, von der Dramatik her, von der Klasse her, vom Kampf her, das war wirklich alleroberstes Regal. Also es war natürlich nicht perfekt. Also ich bin weit davon entfernt, diese Mannschaft zu hoch einzustufen. Die ist nach wie vor fehlerhaft, die ist nicht in der Weltklasse, dafür macht die zu viel falsch, dafür hat die gegen die Schweiz nicht gut genug ausgesehen, dafür hat die gegen Ungarn Probleme gehabt, die hat gegen Spanien in der ersten Halbzeit ihre Linie nie so richtig gefunden. Also, aber dennoch, du bist halt gegen Spanien ausgeschieden im Viertelfinale, das ist okay, die Art und Weise ist aller Ehren wert. Du bist, finde ich, stärker als einige Mannschaften, die wir jetzt im Halbfinale sehen werden. Also wenn du jetzt den anderen Turnierbaum anguckst, da kegeln dann jetzt nachher England, die Türkei, die Niederlande und
die
Schweiz aus, wer im Halbfinale steht. Und bei allem Respekt, die deutsche Mannschaft ist bislang deutlich besser aufgetreten als jede dieser Mannschaften. Auch wenn es gegen die Schweiz ein enges Unentschieden war, aber insgesamt würde ich das sogar sagen wollen. Von daher... ist das aller Ehren wert. Von daher kann man sagen, dass das ein ordentliches Turnier war. Und was Christian zuletzt gesagt hat, diese Bindung zu den Fans, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, finde ich. Also DFB und Nationalmannschaft haben es über viele Jahre wirklich geschafft, systematisch
sich zu entfernen.
Fans zu vergraulen, ja. Und eigentlich jeden, der in Deutschland mit Fußball hält, von dieser Nationalmannschaft emotional zu entfernen. Und jetzt habe ich in den letzten Tagen erlebt, dass im Kreis dieser Hardcore-Nationalmannschaftsablehner eigentlich, die ganzen Jahre jetzt gesagt haben, Nationalmannschaft interessiert mich überhaupt nicht, Clubfußball, alles andere ist blöd und der blöde Nagelsmann soll die Finger von unseren Spielern lassen, die brauchen wir im Ligabetrieb und alles andere ist mir egal. Auch die hat diese Mannschaft irgendwie erreicht, hatte ich das Gefühl. Und auch die wurden mal wieder emotional bewegt von der Nationalmannschaft. Das ist ja schon was wert. Und die hat einfach erfrischenden guten Fußball gespielt. Wir werden ja vermutlich auch über die Rolle von Julian Nagelsmann gleich noch ein bisschen mehr reden. Auch da ist vieles gut gelaufen, wenn man auch bedenkt, wie wenig Zeit war. Ne? Also das muss man ja auch immer in diese Gesamtabrechnung mit reinnehmen. Der ist seit September des vergangenen Jahres ist Julian Nagelsmann Bundestrainer. Das ist echt keine lange Zeit, vor allem wenn du deine Spieler immer nur so bei so ein paar Einheiten hast. Dafür hat das insgesamt schon alles sehr gut ausgesehen.
Aber genau das ist es ja. Also Julian Nagelsmann ist ja schon mit der Intention Bundestrainer geworden, für diese Europameisterschaft eine gute Mannschaft aufzubauen. Mhm. So, das hat er geschafft, eine Stimmung aufzubauen, auch den Kader so zusammenzustellen. Haben wir ja auch immer wieder besprochen, dass er nicht gesagt hat, das sind jetzt die besten Spieler, die Deutschland zu bieten hat, sondern die am besten zusammenpassen. Die Frage ist nur, wie lange kannst du das so transportieren? Ich meine, Christian hat es ja auch schon angesagt, also da wird es ja einige Veränderungen geben müssen. Oder zwangsläufig, altersbedingt. Zwangsläufig
geben. Ja, ja. Das wird natürlich, das Schwierigste ist natürlich, dass dein bester Spieler jetzt sein letztes Spiel gemacht hat gestern, weil die Rückholaktion von Toni Kroos war natürlich ein zentraler Baustein dafür, dass es ein erfolgreiches Turnier war.
Ja.
Da muss man ja nicht drum rumreden, weil also der war ja in den ersten Spielen überragend, gegen Spanien jetzt nun leider hat er auch nicht sein bestes Spiel gemacht, aber der war natürlich unfassbar wichtig für diese Mannschaft. Das hast du ja in jeder Minute, in jeder Sekunde gesehen, wie froh immer alle waren, dass sie einen haben, den sie in jeder Zeit anspielen können und der zumindest den Ball nicht verliert. Und das finde ich auch, ehrlicherweise, Klammer auf, auch freut mich so ein bisschen für Toni Kroos. Also nicht, dass er jetzt meine Freude nötig hätte, er hatte genug Erfolge im Leben gehabt, aber dass er jetzt endgültig mal auch diese Anerkennung erfahren hat, ja, die er eigentlich seit vielen Jahren, finde ich, in Fußball-Deutschland verdient hätte, aber nie so bekommen hat. Und ich glaube, bei diesem Turnier war es da uneingeschränkt positiv, wie er eingeschätzt wurde. Klar, aber der wird fehlen. Und der wird erstmal ordentlich fehlen. Das ist ein Loch, das du erstmal stopfen musst. Aber ich glaube, dass es da Möglichkeiten geben wird, dass natürlich, du wirst keinen neuen Toni Kroos finden. Das muss man nicht abschminken. Aber du kannst natürlich etwas anders Fußball spielen, dann kannst du schon viel kompensieren. Du hast im Zentrumsbereich viele gute junge Spieler in der Bundesliga, auch schon in dieser Mannschaft drin. Da geht auf jeden Fall was. Du wirst natürlich, Manuel Neuer wird jetzt auch nicht mehr ewig spielen, aber auf der Torhüterposition bist du ganz ordentlich versorgt nach wie vor in Deutschland. Vielleicht nicht so überragend wie früher, aber auch so ein Alexander Nübel, der jetzt auch nicht mehr ganz jung ist, aber hinten dran kommt, ist jetzt auch nicht der Schlechteste. Das ist okay. Thomas Müller, haben wir ja schon gesagt, dessen Rolle war eher neben dem Platz wichtig, also das ist zu verschmerzen.
Ilkay Gündoğan.
Ilkay Gündoğan ist auch nicht mehr der Jüngste, aber da kann ich mir gut vorstellen, dass er die 2 Jahre bis zur WM auf jeden Fall noch durchziehen möchte. Ich glaube, das war jetzt so seine beste Zeit in der Nationalmannschaft, auch wenn er hier und da kritisiert wurde. Aber der hat jetzt irgendwie seinen Platz da gefunden. Aber ja, muss man abwarten. Weil
Julian Nagelsmann, also du hattest jetzt natürlich den zweitältesten Kader bei dieser Europameisterschaft.
Ja gut, das ist deswegen ja,
wenn du Manuel Neuer drin hast, so wie bei den Portugiesen mit Ronaldo und Pepe. Aber
klar, es muss sich was ändern. Julian Nagelsmann hat ja auch schon angekündigt, es wird sich was ändern am Kader. Die haben da schon einiges im Kopf. Wollten es noch nicht verraten. Ich leite mal elegant über zu
Christian.
Ja,
mehr.
Ja, ich fand es, das war natürlich interessant, dass er vor allem gesagt hat, wir wollen eine WM-Qualifikation zusammenstellen. Dabei ist ja vorher Nations League. Also deswegen habe ich das jetzt schon so interpretiert, dass jetzt dieses halbe Jahr bis zum Quali-Beginn, dass das die, also das fängt ja an September an und geht dann bis November, dass das nochmal so eine Mini-Tierphase wird für dann die WM-Qualifikation. Und natürlich gibt's da halt Baustellen oder auch noch andere größere Sachen. Rüdiger ist jetzt, glaube ich, 31. Wäre dann bei der WM 33, ist eigentlich so das perfekte Alter für so einen Abwehrchef. Du hast dann...
Pepe war 41.
Bitte was?
Pepe ist 41, also...
Ja, mal gucken, die sind auch ausgeschieden gestern. Naja, egal. Genau, du hast Nico Schlotterbeck, der würde ich sagen auch eher besser wird und dann noch ein guter Partner ist ja in Verteidigung. Du hast Tah, also es ist schon Du hast Gruder und Reitz rangeführt in diesem Weimar-Trainingslager, also da kommt schon ein bisschen was hinterher. Aber eben, du hast Pavlovic, der das, glaube ich, gerade gemeint mit den jungen Spielern aus der Bundesliga, der auf der Position gut ist. Ich glaube auch, dass Pascal Groß aufgrund seines Spielstils, natürlich ist er jetzt schon 32 oder 33, aber er ist halt auch jemand, der ein Spiel so ähnlich spielt wie Toni Kroos und der das halt auch noch mit Mitte 30 ganz gut machen kann. Also du hast schon noch einige Bausteine in der Hinterhand. Maxi Bayer zum Beispiel auch noch im Angriff. Also sind schon so ein, zwei, drei Spiele, die diese Mannschaft dann tragen werden oder hoffentlich tragen werden in Zukunft. Aber ehrlicherweise, ob es bis 26 dann schon so wird, mal sehen. Ich glaube, das größte Plus, was sie haben, ist tatsächlich Nagelsmann, weil dieses Turnier ist ja jetzt nicht gestern im Viertelfinale gegen Spanien verloren worden, sondern das Turnier ist irgendwann Anfang 2023, leider war Nagelsmann dann, glaube ich, noch Clubtrainer, aber es ist Anfang 2023 vergeigt worden, weil du halt ein Jahr noch mit Hansi Flick verschenkt hast nach dieser WM. Was er geschafft hat in diesen, letztendlich waren es ja sogar nur 3 Monate, weil du musst ja diese Experimentierphase Oktober, November abziehen, wo er wirklich seine Maßnahmen gescheitert oder nicht aufgegangen sind, wo es auch so ein Hin und Her war, kein ganz klares Konzept. Aber was dann wirklich seit März passiert ist mit dieser Mannschaft und wie weit er sie gebracht hat, also nicht nur sportlich, spielerisch, sondern auch vom Selbstverständnis her, das ist schon aller Ehren wert. Und ich glaube, Nagelsmann als Trainer zu haben Richtung 26 ist das größte Plus dieser Mannschaft.
Dementsprechend wurde sein Vertrag ja auch schon vor dem Turnier verlängert. Gab es ja auch durchaus Stimmen, die dann gesagt haben, was ist denn, wenn das Turnier vergeigt wird wieder, wenn du in der Vorrunde rausgeflogen wirst. Ich glaube, da gab es dann noch so eine Exit-Klausel, ja. Genau, das wäre noch möglich gewesen. Aber trotzdem, das ist jetzt eine ganz andere Aufgabe für Julian Nagelsmann, die ihm bevorsteht.
Ja, absolut. Das Erste war ja, er war ja ursprünglich so als so ein klassischer Projekttrainer für sehr kurz umrissenen Zeitraum, was es ihm auch dann im ersten Schritt sehr erleichtert hat, sehr radikal zu sein, ne, weil er eigentlich keinerlei Rücksicht auf irgendwas nehmen musste. Das, als er dann verlängert hat, hat man, glaube ich, schon auch gesehen, das weichte sich dann auch so ein bisschen auf. Zum Beispiel, ich glaube, dass er Nico Schlotterbeck mit reingenommen hat, war zumindest auch teilweise darauf einzahlend, dass er gesagt hat, okay, den werde ich in den 2 Jahren nach dem Turnier auf jeden Fall brauchen, nehme ich ihn mal besser mit. Natürlich nicht nur deswegen, der hat absolut verdient gehabt, da zu sein. Und wenn er sich gestern nicht diese unfassbar dusselige gelbe Karte auf der Bank geholt hätte, glaube ich auch, dass er eingewechselt worden wäre. Wo man es nicht ganz sicher sagen kann. Aber wo war ich stehen geblieben? Genau, also bei. Nee, jetzt habe ich komplett den Faden verloren.
Das ist komplett. Wir sind beim Zukunftsaufbau. Am Anfang richtig, Projekttrainer.
Genau. Anfang Projekttrainer, jetzt ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass er sagt ja jetzt schon, er hat Ideen schon im Kopf und ich glaube, dass das zeichnet Julian Nagelsmann aus, dass er sehr klare Vorstellungen immer hat, sehr klare Ideen davon, wie er spielen will, was er vorhat und die dann auch relativ stringent umsetzt. Das war ja, finde ich, diese Entschuldigung, dieser Wandel im März, den wir jetzt rückblickend ja wirklich alle loben und wo ganz Fußball-Deutschland sagt, ja, geil, Bundestrainer, genau die richtigen Ideen gab, richtig gemacht. Das klang ja im März noch lange nicht so. Da haben auch viele gesagt, boah, was für ein Risiko, jetzt muss er schon wieder rumexperimentieren. Mhm. Ich dachte, wir haben jetzt eine Mannschaft, die sich einspielen muss und das wäre ihm natürlich komplett um die Ohren geflogen, wenn das schiefgegangen wäre, ist es aber nicht. Und diese Ideen nimmt er ja weiter mit und er wird, glaube ich, schon einige identifiziert haben, die dann die Bausteine für die Zukunft sind. Aber natürlich wird er ein bisschen anders gemessen werden, weil jetzt sagt man natürlich auch, ich habe es ihm ja auch gerade zugute gehalten, extrem wenig Zeit, dafür richtig gut. Er wird dann jetzt 2 Jahre haben und da werden natürlich auch Ergebnisse drunter sein, die zäh sein werden. Ne? Also das kann natürlich dann sein, dass in der Nations League die Gruppe ist nicht so ganz ohne, unter anderem mit den Niederlanden. Da wirst du jetzt nicht von Sieg zu Sieg unbedingt fliegen und dann auch danach in der Quali. Das ist jetzt wäre auch nicht überraschend, wenn er mal irgendwann ein schmutziges 0-0 gegen ein Georgien oder sonst irgendwas einfach dir unterlaufen würde. Und dann musst du sowas ja dann auch moderieren und damit umgehen und deine Schlüsse ziehen. Und du wirst dann vermutlich auch erleben, dass Nationalspieler vielleicht in der Länderspielphase im September, Oktober vielleicht nicht ganz so Bock haben, sich zu zerreißen wie bei einer EM. Ne? Das sind ja auch all diese Themen, mit denen du dann vernünftig umgehen musst. Ja. Aber ich traue es ihm zu. Also Christian hat ihn sehr gelobt, hat ihn zu Recht sehr gelobt, finde ich, weil dieses Turnier, da war Julian Nagelsmann absoluter Gewinner mit den Maßnahmen, die er gemacht hat, vor dem Turnier vor allem, die haben fast alle gefruchtet. Im Turnier ist vieles gut gelaufen. Ich habe die Emre Can-Aufstellung kritisiert, aber vieles andere war gut. Sein Ingame-Coaching war überragend. Das kennt man ja schon als Beobachter einer deutschen Nationalmannschaft gar nicht mehr, weil Joachim Löw da mehr oder weniger konsequent drauf verzichtet all die ja. Jahre. Der hatte immer seinen Plan, mit dem er ins Spiel reingegangen ist, und dann mussten die Spieler halt gucken, so ungefähr. Und Hansi Flick, der hat, wenn er Maßnahmen während eines Spiels getroffen hat, meistens eher die falschen getroffen, muss man rückblickend sagen. Und dass das so gut funktioniert, das, ja, Chapeau, Hut ab. Also das spricht für die Zukunft dieser Mannschaft, aber es wird natürlich spannend zu sehen sein, wen er da so alles heranführt, weil, das hat Christian ja auch anklingen lassen, du hast so es reißt so ein bisschen ab, so das Talent, so bis wenn du Altersklasse runtergehst, jetzt bis so 26, 27, hast du einen sehr breiten Stamm. Danach finde ich wird er schmaler. Dann hast du natürlich als die überragenden Figuren Musiala und Wirtz, hast noch so ein paar andere spannende, Pavlovic wurde genannt. Dann wird es ein bisschen dünn. Andererseits kommen ja immer mal wieder einfach auch Spieler hoch, mit denen du vielleicht noch gar nicht so sehr rechnest, die du vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hast, die aber irgendwann eine tolle Rolle spielen können.
Aber die natürlich dann jetzt auch noch nicht bei den großen Clubs vermeintlich spielen, ne? Also das fällt dann auch schon so ein bisschen auf. Also Reitzel hat Christian ja schon angesprochen, bei Mönchengladbach, Ruder bei Mainz. Also das sind ja noch nicht, die müssen ja erstmal dann auf internationaler Bühne. Das ist ja schon nochmal auch ein Sprung.
Ja,
und klar, sind sie noch verdammt jung. Und du siehst bei den Spaniern mit Williams, der auch noch nicht sonderlich international erfahren ist, der kann natürlich gut kicken.
Nimm mal die Spanier her, da spielen gar nicht so viele.
Das stimmt schon. Ich
meine, früher war das eine Auswahl, da hast du einfach Real Madrid und Barcelona zusammengeworfen,
ein bisschen fertig.
Geschüttelt und vielleicht noch ein, zwei Spieler woanders her. Ist ja jetzt auch anders, ne? Da hast du Spieler von Sassuolo, von Athletic Bilbao, das ist jetzt auch, ehrlich, deswegen haben wir ja Spanien auch, so ehrlich muss man sein, vor dem Turnier nicht zu den absoluten Favoriten gezählt, weil sie eben sehr viele Spieler jetzt haben, die noch gar nicht so hoch spielen. Auch, guck mal, die Schweizer, da sind drei Spieler vom FC Bologna. Ich finde, das hat dieses Turnier auch gezeigt, wie wichtig einfach Form ist, mit der du in so ein Turnier reinkommst. Das war ja auch eine Erkenntnis, die Julian Nagelsmann umgesetzt hat, zu sagen, ich nehme den halben VfB Stuttgart mit, weil die haben einen Lauf. Und dann ergänze ich um Bayer Leverkusen und gut, an ein paar Bayern-Spielern komme ich nicht vorbei und den einen oder anderen Dortmunder und fertig ist die Kiste. Ja. Von daher, natürlich ist internationale Erfahrung hilft dir natürlich. Und dass Musiala mit seinen 21 Jahren schon irgendwie 5 Saisons auf diesem Niveau gespielt hat, ich weiß nicht, ob es 5 sind, aber
gefühlt
3 oder 4 auf jeden Fall, das hilft ihm natürlich. Keine Frage. Aber es ist halt auch nicht alles. Das zeigt das Beispiel Spanien ja auch. Also eine stimmige Zusammenstellung mit Spielern, die gerade gut in Form sind, das schlägt dann im Zweifel ein Jahr in irgendeiner Champions-League-Mannschaft, würde ich jetzt sagen.
Christian, eine abschließende Frage an dich, weil wir jetzt natürlich auch schon sehr, sehr lange diskutieren und sprechen. Wie ist so deine persönliche Erfahrung, die du jetzt mitnimmst? Also die Mannschaft begleitet hast bis zum Viertelfinale. Was ist das so für ein Erlebnis für dich gewesen, die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land?
Es war auf jeden Fall sehr intensiv, sage ich mal. Und also es war ja erstmal mein erstes Turnier und da weißt du, kriegst natürlich schon so ein bisschen mit, was sich oder du kriegst von älteren Kollegen mit, was sie oder von erfahrenen Kollegen, was das so ein Turnier bedeutet. Und die berühmt-berüchtigte dritte zähe Turnierwoche kommt dann auch irgendwann, jetzt kam sogar jetzt auch mit der deutschen Mannschaft. Also es ist schon, war schon irgendwie dann ja sehr, sehr, sehr belastend, sehr hart, aber du hast natürlich auf der anderen Seite unfassbare Erfahrungen gemacht und du willst da irgendwie dran zurückdenken, natürlich, aber ich habe da erst gedacht, ob das jetzt so, also ob jetzt ein Turnier im eigenen Land ist, natürlich was Besonderes, aber andererseits hast du nicht diese Auslandserfahrung dann irgendwie nochmal, wenn es nicht noch ein anderes Land so intensiver kennt bei so einem Turnier. Andererseits hilft es natürlich wahnsinnig in der Arbeit, wenn du schon alles kennst, wenn du die Stadien kennst, die Wege kennst, wenn du weißt, dass du bei der Bahn erstmal 2 Stunden extra noch einplanen musst, wenn du zum Spielort fährst. Das ist natürlich, dann auch Gold wert. Und hat Spaß gemacht. Ich meine, die Mannschaft an sich hat natürlich dann auch dafür gesorgt, dass es irgendwie was Besonderes wäre und dass wir jetzt hier sitzen und nicht irgendwie in Scherbenhaufen zusammenkehren müssen. Und es gab dieses Last-Minute-Tor von Füllkrug natürlich irgendwie als besonderen Moment, dieses Eröffnungsspiel, wo du eigentlich auch überhaupt nicht genau wusstest, was jetzt gleich passieren wird. Und dann haben wir Schottland da abgeschossen. Also es war schon... Es gab so Momente, also viele Momente, und es hat dann halt als Berichterstatter auch natürlich wahnsinnig Spaß gemacht, da vor Ort zu sein bei einem Spiel, was dann, ich glaube, jetzt gerade kam die Zahlen, was gestern 26 Millionen Menschen im Fernsehen geschaut haben. Also es war schon cool. So.
Wahnsinn. Also 26 Millionen Zuschauer. Das ist schon was. Also wir merken, dieses Turnier ist natürlich für die deutsche Mannschaft vorbei. Trotzdem haben wir eben noch ein großartiges Turnier, wie ich finde, sowohl von der Stimmung als auch fußballerisch größtenteils, was wir hier in Deutschland haben. Und dementsprechend werden wir natürlich nach dem Finale auch nochmal so ein kleines Fazit ziehen, die das Turnier noch so ein bisschen Revue passieren lassen. Dann hören wir uns also nochmal wieder bei EM Insight. Jetzt aber erstmal macht euch ein schönes Wochenende. Dankeschön, ihr zwei. Und bis die Tage. Ciao, ciao.
Ciao.
Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.